Gastro, die Podcast-Brudi. Podcast-Brudi.
Ei, gute wie. Joscha Mapparello. Herzlich willkommen zu Podcast-Brudi. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Frankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In Podcast Brudi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Aber wenn du dich mit anderen battlest und dann auch Props bekommst und Fame bekommst, dann, bist du anders motiviert, dann fängst du an, das zu leben. So, dann ist das all day, every day. So. Und wenn du all day, every day Hip-Hop machst, dann findest du dich gleich mit anderen Leuten, die das auch so leben, und so entsteht dann so ein Community-Ding, ne? Also das entsteht ja nicht, weil du denselben Sound nur gehört hast.
Als Justus Becker aka Core mit 12 Jahren anfing zu sprayen, ist Graffiti noch extrem verachtet. Eines Tages von der eigenen Kunst zu leben, ist undenkbar. Doch mittlerweile schmücken seine Werke Brücken, Haltestellen, Campus, Hochhauswände und Dächer von Frankfurt über Yokohama bis nach Toronto. In Podcast Brudi Nummer 27 sprechen wir über den ästhetischen und gesellschaftskritischen Anspruch hinter seinen Bildern, den Drahtseilakt zwischen Sellout und Keeping It Real und warum Skills allein heute nicht mehr ausreichen für den künstlerischen Wettkampf der Superlative.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 27. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Justus Becker aka Core.
Hi.
Grüß dich. Wie geht's dir?
Ganz gut.
Das freut mich. Das erste Mal von dir gehört habe ich bei dem Bequem-Podcast, den der Bijan gemacht hast. Ich habe dich danach noch viele weitere Male wahrgenommen. Unter anderem habe ich dich in der Naxos-Halle getroffen, als ich den Stefan Mohr interviewt habe für den Podcast. Die Schuh, Baby Schuh von, B-Schuh von Baby Schuh Entertainment. Ihr Logo hast du gestaltet. Und eine weitere Person, die in meinem Podcast war und die mit dir schon mal zusammengearbeitet hat, war der Stiepe von Looking Friday. Also du scheinst da vernetzt zu sein in der Frankfurter Hip-Hop-Kultur. Welche Rolle spielt Hip-Hop in deinem Leben? Wenn es eine Rolle spielt, vielleicht spielt es ja gar keine Rolle.
Ja, also so ein bisschen bin ich da auch rausgewachsen. Also nicht im Schlechten rausgewachsen. Es war früher in meiner Teenagerzeit auf jeden Fall ein größeres Ding. Vor allem diese Identifizierung mit Teil der produzierenden Hip-Hop-Gemeinschaft zu sein. Ja? Also, dass man sich damit identifiziert, dass man was aktiv macht. Ne? Also das war schon ein sehr großer Teil von meiner Jugend, Hip-Hop. Aber jetzt würde ich mich eigentlich eher so sehen, dass ich das natürlich noch verfolge, aber mich schon mehr auf meine eigene Kunst fokussiere und auf mein eigenes Schaffen. Dass ich jetzt nicht sage, ich bin jetzt hier die Hip-Hop-Polizei und ich, also ich gebe das auch so ein bisschen ab an die nächste Generation, an die Jüngeren, dass die sich da auch mit Hip-Hop noch mehr identifizieren und damit selbst verwirklichen.
Okay, also nimmst du die Kunst, die du zurzeit machst, noch als Hip-Hop wahr oder als Graffiti? Oder ist das eine andere Ecke?
ist schwer zu definieren. Irgendwie schon, und man hat es ja auch irgendwie so lange gelebt, dass man das so verinnerlicht hat, so, das geht auch nicht weg. Ich würde schon sagen, dass es alles dem entspringt, aber nicht jede künstlerische Arbeit von mir ist jetzt Hip-Hop, weil das ist auch nach 20 Jahren dann zu sehr wiederholend, ne? Wenn man jetzt nur sagt, ich mache jetzt nur Hip-Hop, zum Beispiel B-Boy-Characters, oder ich mache nur denen den Style, das ist einfach, dann wiederholt man sich zu sehr, ne? Also das, da entwickelt man sich nicht weiter. Ich feiere noch alles ab, was so Hip-Hop-mäßig geht, gerade so Leute, die das leben und auch produzieren, ja, also das war schon immer so für mich ein Kriterium, dass Leute auch wirklich was aktiv machen. Und jetzt nicht nur sich irgendwie den Sound anhören und sich einen Hoodie kaufen, so, sondern dass die irgendwie was Kreatives machen. Und so sehe ich das eigentlich heute immer noch, dass wenn jemand so agiert und es so lebt und aktiv was macht, dass ich das sehr zu schätzen weiß und das abfeiere.
Okay, also gehört da so eine aktive Beteiligung dazu, um als Hip-Hopper oder Hip-Hop-Mensch zu gelten?
Ja, würde ich schon so sagen. Also so war das für uns zumindest, und ich hoffe, dass das heute auch noch so einen gewissen Stil so hat. Also es wäre eigentlich schade, wenn es jetzt nur ums Konsumieren geht, und sondern eher um das aktiv was machen. So, das ist ja irgendwie, wenn du dich damit identifizierst und auch Anerkennung dadurch bekommst, dann musst du ja irgendwas machen. So. Du kannst ja keine Anerkennung bekommen fürs Konsumieren. Ich glaube, das ist echt so ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt nur Podcasts hörst, aber keine Podcasts produzierst oder machst, dann kann dir dafür auch keiner Props geben für Podcast hören, so, ne? Ja. Aber wenn du was Cooles auf die Beine stellst, dann kriegst du dafür Anerkennung, und das war für uns damals mehr wert wie Geld. So. Das war für uns eigentlich das höchste aller Dinge, das Maß aller Dinge, die Anerkennung von den anderen schaffenden Hip-Hop-Leuten zu bekommen, ne? Also die waren in der Regel auch noch mal 2-3 Jahre älter, dass man sich auch so beweisen wollte, und da hat man von geträumt, so die Anerkennung zu bekommen, so der Beste zu sein, und ja, das war einfach die höchste Motivation, und eigentlich habe ich der auch zu verdanken, dass ich so viel der Arbeit reingesteckt habe, also so ehrgeizig war und so, ne? Also das entflammt ja auch so den Ehrgeiz, dann an sich zu arbeiten, an seinen Skills zu arbeiten, an sich weiterzuentwickeln. Wenn du nur so für sich selber zu Hause Mangas abmalst, dann wo ist da die Motivation, ne? Aber wenn du dich mit anderen battlest und dann auch Props bekommst und Fame bekommst, dann, bist du anders motiviert, dann fängst du an, das zu leben, so, dann ist das all day, every day, so. Und wenn du all day, every day Hip-Hop machst, dann findest du dich gleich mit anderen Leuten, die das auch so leben, und so entsteht dann so ein Community-Ding, ne? Also das entsteht ja nicht, weil du denselben Sound nur gehört hast. Das passiert dann nicht, ne? Aber wenn du das wirklich so...
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil das ist eben nicht nur einfach, dass du dir ein T-Shirt anziehst und zum selben Konzert gehst und dieselbe CD hörst. Aber wenn du zusammen irgendwas machst, an einem Projekt arbeitest oder so, dann entsteht schon eher so ein Community-Ding.
Ja, also das ist ja auch das Schöne dran. Aber ich meine, okay, beim Konzert, wenn du aufs selbe Konzert gehst, dann hast du noch mehr einen Vibe gespürt oder irgendwie noch mehr so ein gemeinschaftliches Erlebnis, ne? Als jetzt so nur den Song zu hören. Aber ja, es geht ja um das kreative Selbstverwirklichung. Und irgendwo hat das ja damals auch mit Graffiti so angefangen, dass so Kids in der Bronx einfach gemerkt haben, ey, wenn ich da oben auf diesen silbernen Zug meinen Namen draufschreibe, dann fährt er durch die ganze Stadt. Und was hatten die sonst für Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, so, ne?
Sich Gehör zu verschaffen.
Die sah damals so aus wie Sarajevo, ausgebrannte Häuser und richtig übel. Und was das für ein krasser Marketing-Move damals, Ende der 70er, war, von so jungen 12-Jährigen, das einfach unfassbar, so, ne? Und dadurch ist viel entstanden, so, ne?
Geil. Du hast gerade den Ehrgeiz und die Competition angesprochen. Ich habe in einem Interview von den zig Interviews, die ich gefunden habe, also wirklich, da war irgendwie Frankfurter Rundschau, FAZ, Tagesschau, Fokus, irgendwie gefühlt jedes Blatt, was ich kenne, dabei. Und in einem habe ich das Zitat gefunden, dass du dich immer verbessern willst. Und da habe ich mich gefragt, ob das immer noch so ist. Ob du immer noch diesen Anspruch hast, immer besser zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so, das geht in einen über, es ist eigentlich wie in so ein Spleen, ne? Also wie so, dass man nie zufrieden ist, dass man immer weiter was hinterher rennt, ne? Also du rennst irgendwie einer Perfektion hinterher, du rennst neuen Abenteuern hinterher, also das ist ja so viel da drin irgendwie. Am Anfang ging es darum so, ich will der Beste werden, ich will am besten irgendwas malen können. So, und dann habe ich das erreicht und dann ist erstmal so eine kurze Leere und dann überlegst du dir, okay, jetzt kannst du dir was am besten malen, aber vergleichst du mit anderen, die, der eine malt jetzt doppelt so groß wie du und der andere malt international in 10 verschiedenen Städten. Und dann kriegst du neue, also wie soll ich sagen, neue Ziele, neue Träume und es geht halt immer so weiter, das Spiel. Und was ich aber sagen muss, ist, wenn ich jetzt heute was Krasses mache, ist diese sich drauf ausruhen Zeit. Die ist trotzdem noch echt kurz, so, ja. Dass ich so mir auf die Schulter klopfe und sage, geil, das hast du gerissen. 2, 3 Tage später fühle ich mich eigentlich wieder so, ey, ich muss irgendwas machen und so. Und das Problem ist aber eigentlich leider geworden, dass man das nicht mehr so aus eigener Kraft sich übertrumpfen kann, so, sich übertreffen kann. Und das geht jetzt zum Thema Superlativen, ja. Also, früher war das so, ich konnte mich vor eine weiße Leinwand setzen und einfach jeden Tag mich eigentlich selber übertreffen, weil ich jeden Tag was Neues gemalt habe und besser und so weiter. Und nach über 25 Jahren ist es nicht mehr so leicht, sich nur an dieser Leinwand zu übertreffen. Das heißt, es geht einfach in diesem ganzen Game nur noch um Superlativen. Ja, also, wer malt noch ein größeres Hochhaus an? Ja, und mittlerweile sind wir bei Hochhausgrößen, weil viele Hochhäuser auch so in die Jahre gekommen sind, dass die modernisiert werden müssen. Und das ist sowas möglich geworden. War früher auch natürlich nicht möglich, ja, muss man auch dazu sagen. Und in diesem Konkurrenzkampf, wer macht noch eine krassere Superlative, ist das einfach nicht mehr was du sagst, ja, das mach ich heute mal. Sondern da gehört so viel Vorarbeit und Networking und Glück auch dazu. Ja, das ist schwierig. Oder wenn du sagst, ich mal jetzt jeden Tag in einem anderen Land, so, weißt du, was manche andere Künstler ja machen, das kannst du nicht mehr alleine, weil du so gut malen kannst. So, ja? Sondern das machen die ja auch. Nicht, weil sie besser malen können, sondern weil sie Management haben und weil sie das und das und das und das an Vorleistung, an Work da reingesteckt haben. Und das ist einfach schwer. Irgendwann flippt es so, dass du nicht mehr das in deinen eigenen Händen hast, so der Beste zu sein, sondern das ist einfach dann ein anderes Game, so sich zu vermarkten, gemanagt zu werden und so weiter. Und an der Sache habe ich natürlich zu kauen, so, weil bis dahin hatte ich selber in der Hand, so. Ey, ich will der Beste werden, ich battle die anderen. So, ist so ein bisschen so ein Hip-Hop-Ding, ne? So, ich bin so One-Man-Army-mäßig, so, ne? Aber dann über die Jahre wirst du von anderen überholt, die eigentlich nicht besser sind, aber die andere Business-Moves machen, so. Und ist wahrscheinlich im Rap-Ding auch so. Irgendwann ist nicht mehr wichtig, ob du jetzt die bessere Line kickst, sondern wie du dich marketingmäßig aufstellst, wie du deine Persona verkaufst und so weiter. All so Sachen, ne? Und ja,
In, in der, in der Musik entwickelt es sich auf jeden Fall gerade dahin, dass die Leute viel mehr zusammen an Songs arbeiten. Also da wird es gerade ein bisschen aufgebrochen, was so dieses One-Man-Army-Ding angeht. Dann hat man irgendwie so den Song im Fokus und dann überlegen sich vielleicht 5 Leute, wie kann man diesen Song am geilsten machen.
ja.
Und da wird auf jeden Fall, geht es gerade ein bisschen in die Richtung, wird ein
Teamwork,
bisschen
ne?
gelockerter.
Ja. Ja, also dass man, also man hat immer noch den Drang, so der Beste zu sein, aber so die Realität holt dann halt auch schon ein, dass man so an voll verschiedenen Fronten dafür kämpfen muss. So. Und früher als Jugendlicher war das irgendwie nur, diese Skills mit wie gut kann ich malen. Und heute ist es einfach echt so ein Orga-Management-Networking-Game.
Ja. Ja.
Und das ist ja eigentlich nicht das, wo ich der Beste drin geworden bin, so, ne? Sondern das ist ja eigentlich das ist ja eine andere Disziplin. So. Und ja, das ist halt was anderes. Ne?
Nächstes Level. Apropos Superlative, das letzte Projekt, was auf deinem Instagram-Kanal zu finden ist, ist ein Dach im Allerheiligenviertel. Ein riesengroßes Gesicht drauf, super bunt, das ist so ein Flachdach, komplett angemalt. Das nennt sich Remember Love is Bigger Than Money. Ist das ein Projekt, wo es Orga und Management und was auch immer erfordert hat? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das ist geht in die richtige Richtung, was du sagst, also Superlative. Ich muss mir große, wilde, abgefahrene Projekte ausdenken und die lang angehen, also dem Hausbesitzer die Idee erzählen, dann wirklich eigene Zeit reinstecken, einen Entwurf zu machen, die Farben alle besorgen. Das ganze Projekt ist unbezahlt, das habe ich alles aus eigener Kraft quasi gemacht. Aber nur das bringt mich weiter. Also dadurch, dass ich dieses Dach jetzt gemalt habe, kann ich das jetzt Leuten in Tokio zeigen oder in Kanada und sagen, ey, guck mal Leute, das habe ich gemacht. Weil du willst ja auch nicht mit fremden Arbeiten hausieren gehen. Mhm. Weil wenn du denen jetzt ein Beispiel schicken würdest, so, ja. Ey, guck mal, das würde ich gerne machen. Dann denken die sich, ja, du schickst mir hier ein Beispiel von jemand anders. So. Das heißt, du brauchst erstmal so eine Referenzarbeit. Ne? Und ich will neue und verrückte Sachen machen und deswegen so ein Dach anmalen, das hatte ich schon länger vor. Das ist auch nicht mein erstes Dach. Ich habe vorher noch ein anderes gemacht.
Ja.
Das
auch in Frankfurt?
Ja, auch in Frankfurt im Westend habe ich das gemacht. Und ja, das sind so Sachen, die ich mir ausdenke und wo ich auch Bock drauf habe, mir neue Sachen einfallen zu lassen. Also,
aber, zu machen. Ich bist du mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber über Frankfurt geflogen, hast du geguckt, ah, welche Dächer sind noch unbemalt, wie kommt das zusammen?
In der Regel habe ich dann vorher mit dem Hausbesitzer oder Bekannten von den Hausbesitzern habe ich in irgendeiner Art Kontakt.
Was hier mit dem Dach?
Das hier habe ich noch nicht angefragt, ne. Da ist ja, dass der Besitzer da so ein bisschen konservativ ist, aber ich habe jetzt durch dieses Dach verschiedene Möglichkeiten, andere Dächer anzumachen. Das macht sich schon bezahlt. Die Arbeit, die man da in so ein freies Projekt reinsteckt und gerade wenn man was Neues und was Aufregendes macht, das macht sich für mich als Referenz für den Sprung fürs nächste Projekt macht sich bezahlt. Und das ist mir auch wichtiger, ob das jetzt 100 oder 200 Likes, 300 Likes auf Insta bekommt, sondern eher, dass ich eine Referenz habe, die mir wieder die nächste Tür öffnet. So tick ich einfach. Und das hat in dem Fall auch so schon funktioniert.
Geil. Dann bist du da auf diesem Dach, hast einen Blick auf Frankfurt, den wahrscheinlich die wenigsten genießen dürfen. Ich nehme an, dass sich deine anderen Werke auch an ganz andere Orte in Frankfurt gebracht hat, wo jetzt ein Normalo, der einfach von der Arbeit nach Hause läuft und andersherum nicht sieht, hat so das ganze Malen, dein Blick und deine Wahrnehmung von der Stadt verändert? Weil du kriegst andere Perspektiven als ich zum Beispiel.
Ich finde irgendwie, meine Perspektiven haben sich am meisten durchs Reisen verändert.
Okay. Ja.
Also, und natürlich, wenn du viel reist, dann freust du dich auch auf nach Hause kommen und dann ist Frankfurt auch schon so ein Homebase. Ich würde jetzt auch nicht nach Berlin ziehen wegen irgendwelchen Sachen. Ich bin in Frankfurt schon sehr zufrieden und glücklich damit. Meine Perspektiven auf Frankfurt. Ich habe manchmal das Gefühl, also das hat auch mit meinem Fernweh zu tun, dass ich hier raus muss, weil ich hier schon so viel gemalt habe in den letzten 20 Jahren. Also manchmal spiele ich das wie so ein Computerspiel in meinem Kopf durch, dass du eigentlich in der Stadt alle 300 Meter ist ein Job von mir oder irgendwas Gemaltes von mir. Und so könntest du einmal durch Frankfurt durchlaufen und alle 200, 300 Meter ist von mir was Gemaltes. Das ist nicht so sichtbar, weil das ja auch teilweise drin ist und manches ist 20 Jahre her. Mhm. Aber so in meinem Kopf könnte ich auf der Karte so alle 200 Meter einen Punkt machen und einmal so durch Frankfurt durch, weil ich 20 Jahre lang diese Stadt vollgemalt habe. So.
Boah, du müsstest dich mal mit einem Taxifahrer unterhalten und gucken, wen ich dann besser kennt.
Und ja, das klingt aber so angebermäßig. Das spiele ich auch immer nur in meinem Kopf durch. Da würde ich jetzt auch keine Karte mit erfassen, so und um das irgendjemand zu zeigen oder so. Das mache ich dann doch nicht. Aber deswegen habe ich oft das Gefühl, ich muss raus. Ich muss auch für meinen weiteren Weg noch mehr Projekte mir woanders suchen. Mhm. Als in Frankfurt. Ich bin natürlich gerne hier, aber so, es drückt eigentlich der Schuh, dass ich für größere, spannende Projekte eigentlich in andere Städte fahren muss. Nice. Oder andere Länder.
Also das mit allen 200, 300 Meter kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also
naja, die, das, ein paar Sachen, die du kennst dann. Ne?
Die Sachen, die ich kenne, zum Beispiel beim Ginnheimer Welches, die Unterführung, das hatte ich ganz lange nicht auf dem Schirm, dass das von dir ist. Und dann habe ich es irgendwann halt herausgefunden. Und
ich muss dann selber meistens so überlegen, was ist denn als nächstes dann da? Wahrscheinlich die Eschesheimer. Was habe ich auf der Eschesheimer gemalt und so weiter? Aber mir fällt dann irgendwas ein. So. Mhm. Also es ist wirklich erschreckend so, dass ich alle 200 Meter ein Bild gemalt habe. Ja.
Aber hat sich das, war so All-City-mäßig dein Game, nee, oder hat sich
gar
das
nicht,
ergeben?
Gar nicht. Das ist ja auch irgendwie über die Jahre dann so ein Job-Ding geworden. Ne? Also mein Traum war es, dann irgendwie das als Beruf zu machen. Und als ich das dann zum Beruf gemacht habe, hat man dann so eine Lehre und dann suchst du neue Träume. Ne? Und das, ich habe schon gemerkt, dass dieses Auftragsmalen, dass es für mich gut funktioniert, weil ich kann mit Leuten gut und ich kann auch viele der Wünsche gut umsetzen. Ne? Also jemand, der jetzt nur Graffiti-Buchstaben malt, der hat natürlich ein Problem, so viele Aufträge zu malen. Aber es ist über die Jahre dann auch nicht das Erfüllende, dass ich sage, oh, das ist das Geilste der Welt und das will ich bis mein Lebensende machen. Ich würde natürlich gerne noch mehr freie Kunstprojekte machen, noch mehr reisen, noch mehr kreative Sachen machen, weil oft sind die Jobs, die ich mache, auch viel, ich sag mal, kreative Dienstleistungen, Handwerk. So, ne? Ja. Also jetzt gerade male ich Büros an und ist jetzt nicht, also es ist ein Money-Job, so irgendwie muss ich auch ganz ehrlich sein, nicht und jetzt so schönreden. Und deswegen sind mir so Projekte wie dieses Dach halt so wichtig, dass ich da auch ein paar Mal im Jahr auch zeige, so, ey, mir fallen auch nach 20 Jahren noch neue Dinge ein. Und ich will weiter kreative, wilde, neue, bunte Sachen machen und nicht aus so einem, ich muss Geld verdienen, Trott, so eigentlich vor mich her dümpeln. Und vor allem, ich gucke mir auch viele andere Künstler an und dann ist es natürlich auch noch mehr wieder ähnlich wie damals in der Jugend, so der Druck, so ey, ich will auch. Der hat da und da gemalt, ich kann das auch, weiß ich, und ich will das jetzt auch machen. So. Und, ja.
Okay, krass. Irgendwo in der Jugend hast du dich dann vielleicht mit den Leuten aus Rhein-Main vergleichen können.
Genau.
Und jetzt vergleichst du dich halt mit der Superlative der ganzen Welt.
Ja.
Das heißt, der Maßstab ist da wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer.
Ja, aber das Verrückte ist ja, also damals war das so, okay, das kann ich erreichen, weil es sind nur die Skills. Und wenn ich noch 3 Jahre brauche, ich fange heute an zu üben. So, ja, also,
1000 Stunden.
Ja, ich schaffe das so. Ey, so, ich battle mich. Ja. Aber heute ist halt so eher dieses, dass man gleich so ein bisschen, nicht sagen frustriert ist, aber so ein bisschen verunsichert ist, weil du natürlich jetzt nicht sagen kannst, ja, ich gebe morgen alles auf, was ich habe. Job, Familie und so weiter und mach nur noch das, um diese Superlative oder dieses Ding da mitzuhalten. Und das stellt natürlich vieles so in Frage, ob man dann doch so bei so manchen Sachen mithalten kann, weil man ja dann doch irgendwie so schon auch so im normalen Leben angekommen ist, so blöd wie es klingt. So. Ja.
Alright.
Nächste Frage.
Toronto, Superlative. Außerhalb von Frankfurt bist du auch auf jeden Fall unterwegs gewesen, habt da einige Projekte gefunden. Einige waren eher soziale Projekte, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Und das in Toronto ist auch eine riesengroße, überdimensionale Häuserwand wegen der Städtefreundschaft zwischen Frankfurt und Toronto. So las es sich dort. Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Ja, genau. Also Toronto war mega, war eins der besten Projekte in den letzten Jahren, muss ich schon so sagen. Ich habe schon viel für diese Städtepartnerschaften hier Frankfurt und andere Städte gemacht. Früher, so vor 15, 20 Jahren, wurde halt so der Violinenspieler in die andere Stadt geschickt, der hat dann ein Konzert gegeben und jetzt wird halt gerne Street Art irgendwie ausgetauscht. Also ein Künstler kommt hierher, ein anderer, also ich fahre dann dorthin. Bisschen Poster Child für die Stadt Frankfurt, aber Frankfurt zu repräsentieren ist halt auch irgendwie cool, ist auch eine Ehre, finde ich auch irgendwie anspruchsvoll. Und ich war jetzt da auch schon in Japan, China und halt auch Kanada. Mache ich gerne so Projekte. Und ich empfange halt dann auch gerne die Leute hier in der Stadt und bin dann halt auch so, dieses Gastgeber-Sein finde ich dann halt auch cool. Ne? Also nicht nur so, ich komme da hin und ihr müsst mir jetzt mich hier the Big Artist und roten Teppich ausrollen und ich bin hier der, sondern dass man auch dann sagt, ey, okay, die, die mich dort willkommen geheißen haben, die heiße ich auch hier willkommen und zeige denen meine Stadt und helfe denen hier, assistiere denen hier, ne, beim Malen. Und also der Künstler aus Kanada war jetzt auch hier gewesen, letzten Herbst. Und
hat er hier auch was gemalt?
Wir haben die Messestation angemalt. Ziemlich groß. Nice. Unten direkt am Gleis. Und das heißt, wir mussten auch nachts arbeiten und Riesengerüste hinstellen und immer wieder abbauen und dann gleich kommt die erste Bahn wieder und so.
Oh shit.
Aber es ist geil und das ist halt auch, das ist so ein positiver Austausch und den würde ich auch nicht missen wollen. Ne? Und das, das macht es cool, aber man kann dieses leider nicht überall so einbauen. Ne? Also ich kann jetzt nicht bei jedem Job sagen, oh, da fliege ich einer aus Kanada ein und manage das alles, weil es gibt meistens den Job nicht her oder es wäre zu viel Orga, die dann nur ich machen müsste mit wenig Zeit. Aber deswegen super, so Austauschprojekte sind echt toll.
Geil. Ist das Gefühl ein anderes, wenn du in Toronto oder in Japan eine Wand anmalst, als wie wenn du hier in Deutschland eine Wand anmalst?
Ja, ein bisschen schon. Also kann man ja nicht verleihen, dass man da so ein bisschen mehr Nervenkitzel hat. Und das ist einfach dieses einfach positive Gefühl vom Reisen. Und das kannst du dann nochmal toppen, indem du da malst und ganz andere Leute kennenlernst, ganz andere Ecken siehst. So. Das ist einfach für mich persönlich das Beste, was ich kenne, mache, erleben durfte. Und ich muss sagen, desto exotischer das Land ist, desto mehr hat mich das den Menschen näher gebracht und desto mehr habe ich da auch so für mich persönlich was mitgenommen. Und da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, so wieder diese Superlative, so ey, in Toronto war es die Megawand, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Sri Lanka irgendwelchen Einheimischen das Haus angemalt habe und die mir dann irgendwelche kleinen Sachen schenken, weil sie ja eigentlich sonst gar nichts besitzen und nur in so einer kleinen Hütte wohnen. Aber man ist diesen Menschen begegnet und die hättest du sonst so nie kennengelernt. Das gibt einem einfach so viel Positivity. Also das ist so gut für die Seele. Also das werde ich so beschreiben. So, ne? Das mag ich auch oft gar nicht so beschreiben, weil es dann so angeberisch klingt. So, ey, ich hab da irgendwas Tolles gemacht. Das ist ja auch so wie, ich setze meine Kunst gerne für soziale Sachen ein. Aber dann dieses drüber reden macht es mir fast schon wieder kaputt. So, ne? Aber das, zurück zum Reisen und Malen, das ist einfach meine größte Leidenschaft eigentlich.
Also es ist anders, es ist aufregender. Ich habe mich nämlich gefragt, ob dann vielleicht die Passanten anders reagieren, weil Graffiti dort in der Mitte der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, dass die dann vielleicht irgendwie neugieriger sind oder wie soll ich sagen, vielleicht das mit so ein bisschen Argwohn betrachten oder so?
Nee, das ist eigentlich ist es überall in der Gesellschaft angekommen. Durch dieses figürliche Malen. Ja. Also wo ich mit Graffiti angefangen habe, hat jeder Graffiti gehasst. Und nur wir Kids fanden es geil und deswegen haben wir es nur für uns gemacht. Und es ist ja auch eine geile Nummer, wenn du was nur für dich selber machst. So. Jetzt in den Ländern ist man dann natürlich auch manchmal so ein Exot. Ne? Also wenn du in Asien irgendwo stehst und malst, dann bist du so ein Riese, der weiße Riese, europäischer Riese, der da rumsteht und malt. Ja, also die Reaktion ist halt auch aufregend, aber man bekommt so viel positive Vibes von den Leuten, weil in vielen Ländern kennen die das nur, dass der weiße Tourist vorbeikommt und der gibt mal ein Bier aus. Mhm. Aber wenn du dich hinstellst in der Hitze und du malst von den Leuten da die Häuser an und die denken so, wow, das kennen wir ja gar nicht so, und dann dann bekommt man da so eine, wird man so wertgeschätzt und liebgewonnen, und dann lernt man da alle Leute kennen und dann ist das schon eine ganz andere Story. So, ja. Also geil. Da habe ich auch wundervolle Erfahrungen gemacht. Also das sind eigentlich dann aber doch mehr so Reiseerfahrungen. Ne? Also ich ist halt so eine Kombi. So, ne? Also ich kann gar nicht jetzt sagen, ey, das ist jetzt nur alles wegen Malen. So, aber ich würde schon jedem Menschen empfehlen, so, ich meine jetzt gerade zu der Zeit blöd zu sagen, aber so viel reisen wie möglich, weil das einen doch bereichert. Ne?
Nice. Ich habe mal ein halbes Jahr in Holland gewohnt und war dann für eine Zeit lang dort, immer wieder gependelt, aber für einen längeren Zeitraum einfach dort, und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Frankfurt und war so, oh, hallo, hallo zu Hause, hallo Skyline, Döner, oh, Pizza, weil es in Holland zum Beispiel nicht so geiles Essen gibt und auf jeden Fall keine Frankfurter Skyline. Und dadurch, dass ich es eine Zeit lang nicht hatte, ist mir wieder bewusst geworden, was ich eigentlich an der Stadt mag, weil es passiert schnell, dass man die Stadt über hat. Mhm. Weil man ist ja irgendwann satt. Wie du gesagt hast, wenn da jede 200 Meter dein Bild ist oder was.
Ja, es ist ein bisschen, es hat so wie durchgespielt, ne?
Ja.
Und jetzt habe ich zum Beispiel für diesen Sommer auch große Projekte in der Stadt, die sich so hoffentlich klappen, ne? Und dann denke ich mir so, oh, dann hast du ja Frankfurt noch mehr durchgespielt. Dann ist ja richtig durchgespielt. Also ich, ja, ich muss irgendwas anders machen.
Nice. Wie ist deine Familie aufgestellt? Sind da auch Maler? Ich weiß auf jeden Fall, dass dein Bruder DJ Catch Musik macht, sich wahrscheinlich auch irgendwie der Hip-Hop-Kultur zugehörig fühlt. Aber was ist das so von der Elternseite? Haben die euch da was mitgegeben, dass es da gleich auf die beiden Buben übergesprungen ist?
Also ganz kurz, wissen viele nicht, mein Bruder hat auch mal Graffiti gesprüht, aber eher so Buchstaben-Graffiti. Und er hat aber im Vergleich zu mir weniger Ärger bekommen mit den Eltern. Das habe ich quasi für ihn schon so durchgeboxt, durchgekämpft.
Bist du älter oder jünger?
Ich bin älter, und wir haben noch einen älteren Bruder, der macht auch so ein bisschen Musik, ist aber auch so eher Reise und Fotografie. Also wir haben schon alle so ein bisschen so einen kreativen Flash, dass wir das irgendwie so zu unserer Passion oder zum Job gemacht haben.
Machen die Eltern irgendwas in die Richtung?
Meine Eltern, nein, also meine Mom war wegen drei Söhnen eigentlich immer zu Hause dann. Mein Vater hat ganz normal angestellt.
Okay. Dann hat sich das irgendwie anders in euer Leben geschlichen.
Ich glaube eigentlich eher, dass wir uns so gegenseitig inspiriert haben, das dann doch so zum Job zu machen, ne? Also an sich zu glauben und das so durchzuziehen, weißt du? Also weil irgendwie ist ja jeder in seiner Entwicklung dann mal kreativ, aber so das wirklich zu sagen, so ich mach das jetzt so, ist so was anderes, weißt du?
Hattet ihr irgendwie so eine Entwicklung, die so ein bisschen parallel gelaufen ist, dass ihr so, keine Ahnung, so ein paar
Leute... Ja, mein älterer Bruder ist ja schon 5 Jahre älter, aber mein kleinerer Bruder und ich, wir waren schon sehr so ähnliche Freundeskreis, ähnliche Hip-Hop-Erfahrung, Entwicklung, ne? Und dadurch, dass mein Bruder immer noch jünger war, hat er noch mehr Ehrgeiz gehabt und hat dann noch mehr Gas gegeben und ja. Hat dann auch eigentlich relativ früh dann auch mit DJing und Musik angefangen.
Würdest du sagen, dass er einen direkten Einfluss auf deine künstlerische Entwicklung hatte? Hat er dir vielleicht Feedback gegeben? Hat er dich bestärkt? Oder hat er gesagt, das lieber mal nicht mehr machen? Probier es doch mal mit diesen riesen Gesichtern. Das ist toll, gut.
Nee, eigentlich, also ich habe durch ihn sehr viel Grafik auch gemacht, weil er halt als DJ und als Musik dann auch Grafik brauchte und hat da quasi auf mich zugegriffen und habe ich viel Grafik gemacht. Dann habe ich halt auch für andere Musiker, Cool Savage und andere, die Grafik gemacht. Und das hat schon auch ein... Das war dann wieder sehr viel Hip-Hop-Szene, ne? Also das war dann wieder so, wo ich eigentlich schon so verträumt mit meiner eigenen Kunst beschäftigt war, hat dann so mein Bruder mich eigentlich immer wieder in diese Hip-Hop-Szene wieder mit reingezogen, so. Mhm. So, weil es da irgendwie Bedarf gab. So, kannst du hier mal ein T-Shirt sprühen mit Airbrush drauf oder kannst mal hier die Grafik machen oder... So Sachen. Also gab es immer so Querverbindungen, ne? Also zwischen Musik und Kunst und Grafik und so.
Die Schuh hat mir eine Anekdote erzählt über diese Airbrush-T-Shirts, dass die so beliebt waren und dass jeder welche haben wollte und dass es dir irgendwann zu viel geworden ist und du leider die Leine ziehen musstest.
Ja, das ging sehr witzig los. Ich hab eigentlich mit Airbrush angefangen, um noch realistischer sprühen zu können, weil das damals mit den Sprühdosen noch gar nicht so leicht war. Mhm. Ja, das war so mein Ding. Also dann war ich quasi am Experimentieren. Ich war so 16, 17, irgendwas so, keine Ahnung, im Dreh. Und ich habe also quasi die ganze Zeit geairbrushed und so fotoreal was gemalt. Und auf einmal kam so auf Viva damals dann so das Missy Elliott Video, wo die halt so eine Aaliyah-Jacke anhat, so eine Jeansjacke, so eine Aaliyah-Jacke. Und ich habe eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht so und habe gesagt, ja, das ist geil, das mach ich mir auch so, ne? Also fand jetzt auch Aaliyah echt hübsch und es war auch so dieses typische Ding, ey, ich kann die auch so malen, so, ne? Ich habe das so in dem Musikvideo gesehen und dann, das ist natürlich so getriggert, so, ey, ich...
Das kann ich auch.
Das kann ich auch, so. Und dann habe ich mir so eine Aaliyah-Jacke gemalt und bin damit wirklich in den Club gegangen, in den Hip-Hop-Club und, ey... Die sind alle durchgedreht wegen dieser Jacke und haben so an mir gezerrt, als ob ich so Justin Bieber bin und haben mir so ihre Nummern zugesteckt, so Zettelchen mit ihren Nummern, irgendwelche Girls, weil die halt auch so eine Jacke haben wollten. So, ne? Also es war richtig crazy und dann ging es halt los, dass ich hier für D-Flame und Savage und alle möglichen so Airbrush-Sachen malen musste und also als Aufträge mal gemalt habe. Ja, und dann irgendwann hieß es so, ja, kannst auch ein Business draus machen, aber ich war, also ganz ehrlich, aus heutiger Sicht war ich damals gar nicht so ready für irgendein Business, so mit so E-Mails bekommen und dann Bestellungen und jemand will dann ein Shirt haben und dann mit Airbrush gemalt und das schickst du dem dann und ey, das klingt heute so witzig, weil heute ist es so das Normalste der Welt, dass dir jemand so E-Mails schreibt und du mal kurz so zack, zack auf dem Handy beantwortest. Damals, das war ja, keine Ahnung, Anfang 2000, so, also quasi vor 20 Jahren, da war das noch so, ja, die E-Mails, die schreibst du nur am Computer und wenn du dann 10 Stück reinkriegst, dann überfordert dich das gleich, weil du musst 10 E-Mails beantworten, das ist heute ein Witz, so, ne, und dann kam es aber auch ziemlich schnell, dass das andere Jungs als Geschäftsding gesehen haben. Und die haben dann in Fernost auf den Philippinen haben die Airbrush-T-Shirts malen lassen und die dann hier einfliegen lassen. Weil es war dann auch so dieses, klar war das cool für die Musiker, so ein Airbrush-T-Shirt zu malen, also weil es dann auch ein Video war und so. Mhm. Und es war schon eine geile Nummer zu der Zeit. Aber wenn dann dir irgend so ein, ich sag mal, Depp von irgendwo dir schreibt, er will so sich und seinen Hund auf dem T-Shirt geairbrushed haben, was so ober die Handarbeit ist und du kannst dich nicht vermalen, weil auf dem Stoff kannst du nicht ausbessern. Mhm. Das heißt, du bist so richtig so am Schwitzen, dass du das geil hinkriegst. Und dann schickst du es dem da irgendwie hin und kriegst kein Feedback, kein gar nichts. Und so irgendwie so, und dafür hab ich jetzt ein paar Kröten so. Und das war irgendwie, weiß nicht, damals noch nicht so. Du konntest es damals auch nicht so wie soll ich sagen, zweitverwerten, dass du das postest oder so, weißt du? Mhm. Weil es ist auch noch vor Facebook-Zeiten so.
Ja, also die Sachen, die du angesprochen hast, die Airbrush-Sachen zum Beispiel oder irgendwelche Artworks, die konnte ich zum Beispiel nicht ergoogeln. Also es gibt quasi Prä-Internet-Core-Zeit. Ja, also, das schon. Kriegt man auf der Tonspur mit oder so, aber man kann es nicht finden. Gibt es da noch irgendwas, was dir vielleicht spontan einfällt, was so interessant wäre zu erzählen, was man aber auf jeden Fall nicht googeln kann?
Was man nicht googeln kann?
Irgendwie. Ja, gerne mit Hip-Hop-Bezug, gerne mit Frankfurt-Bezug. Wenn nicht, ist auch gut. Aber das fände ich spannend. Was hast du für Savage, was hast du da gemacht? Ein Artwork hast du gesagt.
Ich habe lange was für den als Grafiker gemacht. Also da war auch John Bellow Story und ein paar Artworks. Nur irgendwann ist es mir auch auf den Keks gegangen, so der reine Grafikerjob. Der war auch damals noch nicht so geil, wie er heute ist. Mhm. Also heute sitzt du vor einem geilen Rechner, hast Internet und alles. Und damals war das schon noch so, dass du dir das ja nicht so aus den Fingern saugen konntest. So wie heute kannst du dir irgendwie alle geilen Fotos, Referenzen, Strukturen so irgendwie irgendwo ziehen und dann was Geiles draus basteln. Es war damals irgendwie noch ein bisschen mehr Pain. Und ich und
mehr
bin dann...
collagenhaft.
Nee, also... Ich hatte bei Savage das Problem eigentlich, was Geiles, Neues für ihn zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich da eigentlich so. Und ich arbeite da eigentlich nur so seinen Krempel ab.
Okay.
Das hatte nicht so Perspektive. Und bei Savage muss ich auch sagen, da kamen dann auch ganz viele, die das für ihn umsonst gemacht haben. Mhm. Und ich habe schon kaum was genommen so. Mhm. Und dann wurdest du so unterboten von jemandem, der es umsonst macht, nur weil es Savage ist so. Mhm. Und kaum habe ich mit Savage aufgehört, kam dann so eine wirkliche Flut von Rappern hier so aus FFM, die alle von mir irgendwie Artwork gemacht haben wollten, weil sie gehört haben, dass ich was für Savage mache. Und das hat mich dann noch mehr eigentlich genervt. Also für Savage war es cool, auch coole Erfahrungen, aber danach, was danach eigentlich so an Rap-Dudes kamen, die dann alle auch irgendwie was so Grafik gemacht haben wollten. Das hat mich schon direkt genervt und ich habe auch, das hat schon nicht weitergebracht. Und ich bin dann eigentlich von dieser, ich sag mal, ganz klaren Rap-Hip-Hop-Szene weg und bin eigentlich von so ganz anderen Jungs angeworben worden, so Kunstprojekte zu machen. Und da bin ich dann erstmal weg.
Okay. Ja. Ja. Sehr schön. Was ich mich gefragt habe, ist, ob du, oder das ist eine Frage, die ich mir selber stelle, weil Kunst so nicht direkt irgendwie mit Geld verrechnet werden kann oder mit gesellschaftlichem Mehrwert oder sonst was, aber wie bewertest du deine Bilder oder Kunstwerke von anderen? Hast du da irgendwie so ein Schlüssel für dich? Wann sagst du, das ist gut, das ist schlecht? Wann sagst du, das ist wertig und wann, das ist Trash? Oder fällt es dir schwer, Geld zu nehmen für deine Werke oder ist das kein Problem?
Also ich komme leider wegen den vielen Auftragsarbeiten zu wenig dazu, eigene Werke zu machen. Mhm. Ja. Also merkst schon, da bin ich sehr kritisch mit mir selber. Wenn ich eigene Werke mache, dann haben die viel mehr Seele, also viel mehr Story, viel mehr Gedanken, die ich da reingesteckt habe. Wenn ich einen Auftrag male für dich, da kann ich auch was mega Cooles und Kreatives malen. Da steckt nicht halb so viel Seele drin. So. Und deswegen, das kann ich sehr genau über die Umsetzung und über die Produktion quasi berechnen und sagen, ey, das und das. Meine eigene Kunst, zu sagen, so ja, die kostet jetzt 4 Mille oder noch mehr, das kann ich zwar so betiteln, aber das ist trotzdem so wie eine fiktive Zahl, weil am Ende bestimmt doch der Preis, ob du das auch für den Preis verkaufen kannst. Mhm. Also es gab auch hier mal eine andere Künstlerin, Die hatte auch ihre Bilder irgendwo in der Gastro hängen und hat dann verlauten lassen, ja, die Bilder kosten aber 10 Mille. Und die waren schon trash, die Bilder, muss man so sagen. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, das ist aber irgendwie so Fantasiezahl, weißt du? Und dann habe ich zum Beispiel auch einen anderen Künstler gesehen, der hat die Bilder für 10 Mille alle verkauft. Mhm. Aber auch nur, weil sein kompletter Freundeskreis krasse Manager und krasse reiche Leute sind. So. Mhm. Und deswegen eigentlich bestimmt der Preis dann doch irgendwie so ein Galerist oder der Markt und nicht du selber. Also das ist ein bisschen dann doch so Fantasiepreise, weißt du? So.
Okay, aber dann haben wahrscheinlich die Galeristen irgendwie einen Schlüssel, mit dem die sich überlegen, wie das ungefähr einordnen können.
Ja, also das geht irgendwo los, wie gut ist das, was du machst, also wirklich dein Produkt. Und das geht dann weiter über, wie gut bist du als Person. Mhm. Die Story, über, also mhm. kann man auch mit Rap vergleichen, also wie gut ist das Marketing um deine Person mhm. herum, wie gut kann der dich verkaufen und wie schätzt er dich auch ein vom Marktwert, also dass die Leute, dass das denen auch gefällt. Ne? Mhm. Also jetzt nicht nur, ich finde das Bild gut, sondern auch, ich habe das Gefühl, das starke Vertrauen, dass dieses Bild auch 100 anderen reichen Leuten gefallen wird. Und beim Kunstmarkt ist halt auch echt nochmal so eine Sache, das ist halt auch sehr weit weg von diesem Hip-Hop, Where It Started Ding, so, wo du für dich selber gemalt hast. Viele Künstler, die sind deswegen erfolgreich, weil sie auch so ihre Audience gefunden haben, also ihre Zielgruppe. Und diese Zielgruppe ist manchmal, das ist es bei Kunst halt krass, die Musik, die braucht eine Zielgruppe, die 99 Cent für ihren Song ausgeben. Aber du brauchst eigentlich eine Zielgruppe, die $9,900 für dein Bild ausgeben. Ja. Und das ist schon ein anderes Game. So. Also du musst eigentlich eine alte, wohlhabende Zielgruppe anstreben, um selber alt und wohlhabend zu werden. Klingt komisch, ne? So. Aber ich kenne zum Beispiel auch ein Tänzer-Duo, wenn die jetzt nicht so Modern Dance in Paris im Megatheater machen würden, dann wären die nicht reich und die würden noch im Jugendhaus Breakdance machen. Und dann ist halt auch so eine Sache, verurteilt sie dafür, dass die so alte Leute als Zielgruppe gefunden haben, die sich Modern Dance angucken? Oder sagst du, ja, die haben wahrscheinlich aber auch 15, 20 Jahre Breakdance im Jugendhaus gemacht. Mhm. Kann ich von denen erwarten, so, dass die das nochmal 20 Jahre machen? Mhm. So. Also du musst auch so ein bisschen reflektieren, verurteilst du dich selber und andere dafür, dass du so, ich will nicht sagen, strategisch denkst, also so kapitalistisch oder strategisch denkst, ab wann ist das Sellout so, ne?
Ja.
So, ey, ich mache nur meine eigene Kunst. Ja, aber du hast doch dran gedacht, dass es irgendwelche Leute kaufen wollen, weißt du, so. Und ich habe ja immer so gedacht, ey, ich will von meiner Auftragskunst leben, damit ich mit meiner eigenen Kunst freier bin. Mhm. Ja, aber jetzt ist es eigentlich so, dass die Auftragskunst, die Auftragsjobs mich so zeitlich so ausnehmen, dass ich für meine eigene Kunst zu wenig Zeit habe.
Aber es geht aber trotzdem noch was. Das heißt, bei den eigenen Werken steckt mehr Seele drin, hast du gemeint. Ich habe mir viele Bilder angeguckt. Die sind meistens groß, meistens bunt, oftmals sind es Porträts, oftmals sind es Frauen und oder Kinder. Ich meine immer eigentlich auch so ein Hauch Gesellschaftskritik. Naja, was heißt ein Hauch? Da ist ein Batzen Gesellschaftskritik drin. Zum Beispiel gab es eins oder ich glaube sogar zwei. Da hast du zu den Anschlägen von Hanau was gemacht. So, ich glaube, das, was am meisten Welle geschlagen hat, war Alan, das Flüchtlingskind an der Mole, am Osthafen. Und du sprichst diesen Konflikt an. Ab wann ist es Sellout? Ist das, also wie beschäftigt dich das? Oder beschäftigt dich das überhaupt? Weil du musst dir diese Frage ja auch stellen.
Ja, also das, um das jetzt so zu unterscheiden, also das eine, was ich jetzt davor gesagt habe, war jetzt wirklich so, was male ich auf einer Leinwand, wenn ich im Atelier bin. So. Meine sozialkritischen Sachen, die passieren tatsächlich auch eher im öffentlichen Raum, weil ich dann da doch mehr das Gefühl habe, so, ey, ich will hier eine Botschaft hinpacken, ja, oder eine Haltung zeigen. Die habe ich jetzt so auf der Leinwand nicht so stark. So. Die habe ich eher da, weil ich dann denke, so, das ist hier für alle Menschen, die hier vorbeilaufen. Also wenn ich jetzt ein Bild über die Flüchtlingskrise male und hänge das in eine schicke Galerie, wo dann irgendwelche reichen Leute dazu Sekt trinken, dann ist das irgendwie, ist auch komisch. Also das ist nicht so real, würde ich sagen. Wie soll ich sagen, schon immer so politisch gedacht und habe das aber mit meiner Kunst lange nicht verbunden, weil ich, wie ich vorhin schon erklärt habe, immer so der Beste sein wollte und auch ästhetisch schöne Sachen gemalt habe, weil die mir was gegeben haben. Ich bin dann eigentlich erst wieder darauf gekommen, so im öffentlichen Raum so nicht schöne Sachen zu malen, in der Kooperation mit anderen Künstlern. Ja, also, dass wir uns für die Sache zusammengetan haben und politische Sachen gemalt haben. Und das Witzige ist, das haben wir öfter gemacht und es hat keinen interessiert. Weder die Presse noch Leute. Also wir haben auch an der Friedensbrücke das Picasso Guernica neu interpretiert. Also das ist ja das Antikriegsbild überhaupt. Und das hat keinen interessiert, weder Presse noch irgendwas. Und das war schon eigentlich so frustrierend, dass man schon dachte, so ja, es bockt keinen so. Ja? Du kannst ja auch so ein Bild gegen Krieg malen und gegen die Abgründe der Menschheit. Und die Leute laufen dran vorbei, die fotografieren sich sogar vor. So richtig so kopflos. Da war ich schon so, oh mein Gott, so, was ist los mit der Welt? Und dann haben wir natürlich trotzdem weitergemacht und als wir dann Aylan Kurdi gemalt haben, das war dann schon sehr Zeitgeist. Also das hat natürlich voll den Punkt getroffen. Aber ich finde es trotzdem immer noch traurig und mein Sohn ist jetzt fast genauso alt wie der, als der ertrunken ist. Deswegen ist es für mich immer noch heftig oder wieder heftig. Und ich mag gar nicht so, oh, guck mal, damit habe ich so weltweit Fame bekommen, weil es eigentlich viel zu traurig ist. Aber ich würde es auch wieder machen. Ich halte mein Gesicht auch in die Kamera und zeige der Haltung. Für mich ist es noch nicht mal so politisch, sondern eher so Zivilcourage, wenn ich so Sachen mache. Und ich mache die auch gerne mit anderen zusammen, weil da geht es nicht um mich. Also da male ich mit 5 anderen Homies, Kumpels und da tun wir uns einfach zusammen für die Sache und dann ist das und das ist auch, glaube ich, der Grund für den Erfolg dann auch, weil man dann nicht, oh, das ist die Justus Becker Show und kommt alle her, guckt, was habe ich für ein tolles Bild gemalt, sondern ey, das Bild ist wichtiger als ich als Person, die Botschaft ist wichtiger und eine klare Haltung zeigen und zum Beispiel wir haben es ja dann ausbessern müssen, weil er reingeschmiert worden ist. Und dann haben ganz viele Frankfurter haben so Geld gespendet, dass wir das ausbessern können. Und die Stadt Frankfurt hat gesagt, ja, oder die Leute haben gesagt, das ist ein Frankfurter Kunstwerk. Und das hat mich krass stolz gemacht, so auf diese Stadt. So. Und dass hier noch so vernünftige Leute leben, die die Botschaft verstanden haben, die Empathie haben, die für so Sachen einstehen und sagen, das ist unser Kunstwerk, so, ja, fand ich mega und hat mich stolz gemacht. Und andere sind so stolz auf die Eintracht oder auf die Skyline und ich bin halt stolz, dass so hier auch noch so Leute leben und dass wir hier so Multikulti zusammenleben und irgendwie noch hier coole Leute gibt, weil, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich davor ja auch schon andere Sachen erlebt, dass Leute einfach gar nicht gebockt hat und das war dann schon wieder sehr positiv.
Ja, krass. Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, so Themen anzusprechen. Ich persönlich brauche immer einen Bezug zu irgendeinem Thema, dass ich irgendwie mich dazu berufen fühle, da irgendwie was zu sagen zu können. So, ich habe mir die Hip-Hop-Kultur geschnappt und renne jetzt rum und bin der Hip-Hop-Aktivist.
So gut.
Ja, so man kriegt, also so wie ich die Hip-Hop-Kultur begreife, kriegt man da auch sehr viel rein. Also ich glaube, dass es ein Tool ist, was sehr viele Leute irgendwie selbst ermächtigen kann. Und Deswegen schnappe ich mir das. Und ich glaube, damit kann man auch viele andere gesellschaftliche Probleme irgendwie angehen, sage ich mal.
Okay.
Aber wie suchst du dir die Sachen aus, die Themen, die Motive, wenn es solche gesellschaftskritischen Sachen sind? Also wir haben jetzt einmal dieses vom Alan, jetzt, was ich vorhin schon angesprochen habe, Remember, Love is bigger than money. Liebe, Geld, Flüchtling, sind das Themen, die dich persönlich beschäftigen? Ist das etwas, was medial die ganze Zeit in dein Gesicht reingeworfen wird? Wie?
Nee, also man hat so ein bisschen so ein Grundrauschen an so Botschaften oder an Statements oder so. Also es ist komplett unterschiedlich. Also manchmal veredelt ja nur so eine kleine Botschaft jetzt das ganze Bild so ein bisschen. Das war jetzt eher so bei dem Dach habe ich jetzt quasi das eigentlich wieder nur ästhetisch schön gemalt und habe dann so wie eine Signatur. Ey, übrigens,
Nicht vergessen.
Love is bigger than money,
Ja.
dazu geschrieben. Da ist es eigentlich mehr wie so ein Add-on, wie so ein Extra, ne, was man noch so dazu batscht, so. Währenddessen so ein Bild wie jetzt für Hanau unter der Friedensbrücke, das kommt mittlerweile über meine Mitstreiter, meine Kollegen auf mich zu, dass die dann sagen, ey, guck mal, wir wollen das und das machen. Wir brauchen dich, der dann da das mitmalt. Justus, willst du mitmachen? Und dann sage ich natürlich nicht nein, mache ich mit und dann ist mir manchmal auch noch gar nicht die Tragweite klar, also was das bedeutet. So, das kam auch sehr so gleichzeitig mit Corona, das in Hanau und das Attentat. Und mir ist eigentlich erst während dem Malen klar geworden, wie krass das dann doch wie George Floyd ist, dass wenn wir jetzt so allen Ernstes zeigen, dass uns der Tod von diesen Menschen scheißegal ist, weil sie Migrationshintergrund haben, was es dann doch für einen Impact hat und was, dass das doch irgendwie genau die Absicht von dem Täter war. Und das wird einem dann erst klar. Und wo ich das Bild gemalt habe, war ich auch sehr so im Malen drin, handwerklich so, ja, also wirklich so in der Zone am Sprühen. Und dann drehst du dich um und dann steht da die Familie von einem Opfer da. Die Angehörigenfamilie, und das ist schon heftig, dann so Momente auch, die gehen einem dann auch nahe. Also dann weißt du auch wieder, wieso du das machst, so, ne? Also, dass es da, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht um mich geht, so, sondern dass es da um die Sache geht. Und wenn wir da ein Zeichen setzen, dass es uns nicht egal ist, dass diese Menschen umgebracht worden sind, dann ist es einfach wichtig, das ist relevant, irgendwie das Zeitgeist ist relevant und andere denken vielleicht, ey, der macht das nur für Fame oder der hat da so einen Marketingplan oder so. Aber genau das ist bei mir nicht so. Da werde ich wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren an derselben Stelle rumtreten und das hat nichts mit Marketing zu tun.
Es funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass im ganzen Stadtbild dieses Hanau-Thema verwurzelt ist. Nicht nur durch deine Bilder, auch durch andere Bilder, irgendwelche Tags. Ziemlich nice, dass das so auch funktioniert. Also dass das so stark durch das Mitwirken von anderen Menschen eben im Alltag gehalten wird, im Bewusstsein gehalten wird. Das finde ich schon ziemlich
Ja,
bemerkenswert.
ich finde es wichtig, dass man da auch so, also, was machen halt, ne? Also, das ist ja oft dann Bequemlichkeit, dass man dann einfach sagt, ja, es ist fürchterlich, aber man macht nichts und das darf es einfach nicht sein, ne? Deswegen, also aus einer Bequemlichkeit raus, dass irgendwie jeder denkt sich, ja, der andere soll mal was machen und dann macht man nichts, ne?
I see. Was ich mich auch gefragt habe, gab es schon mal Jobs, die du aus moralischen Gründen abgelehnt hast?
Ja, auf jeden Fall. Gab es auf jeden Fall.
Was wäre da so ein Grund? Sind es die Motive? Ist es vielleicht ein Ort? Ist es die Person? Was können so moralische Gründe sein? dass
das
du
sind
Jobs
eigentlich
nicht annimmst.
eher Firmen, wo du dir denkst, oh nee, also das geht gar nicht. Motive hatte ich erst ein oder zweimal, da war mir das zu unheimlich. Also wenn ich für irgendeinen erwachsenen Mann nackte Kinder malen soll, dann bin ich da raus. Also da hast du gar keine Fragen mehr. Oder irgendwie so ein, ich glaube, so ein Hitlerbild war das sogar. Ja, aber das war auch so ein komisches, wo du nicht wusstest, so ist das jetzt so Verarschung oder meint er das echt so? Und es gibt echt wirklich ganz schräge Leute, die irgendeine schräge Scheiße gemalt haben wollen. Und da gibt es natürlich Sachen, wo ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich habe auch keinen Bock mehr bei Leuten, irgendwie das Schlafzimmer anzusprühen. Wenn die irgendwie denken, das wäre cool, wenn da der Künstler vorbeikommt und das Schlafzimmer ansprüht. Dann sage ich den Leuten, nee, ist nicht, könnt gerne Leinwand kaufen. Ich male euch
Ja,
auch
ja,
Sachen auf die
ja.
Leinwand, aber ich muss nicht mehr bei euch irgendwie im Schlafzimmer rumkrabbeln und da irgendwo die hinterletzte Ecke von der Wand ansprühen. So, das habe ich keinen Bock mehr.
Fair. Mit dem Blick auf die Uhr, wir sind fast durch. Was hast du in nächster Zeit geplant? Gibt es da schon irgendwelche Sneak Peeks? Irgendwelche Projekte, die du anteasern kannst? Irgendwelche persönlichen Entwicklungsmoves, die du gerade vollziehst oder vollziehen möchtest?
Boah, schwer. Also ich habe echt viele spannende Projekte doch in Aussicht, aber gerade in diesen unsicheren Zeiten ist halt echt, desto größer das Projekt ist, desto weniger ist es spruchreif. So. Also desto weniger kannst du sagen, ja, klappt auf jeden Fall. So. Ich hoffe, dass ich diesen Sommer noch ein paar große Projekte auch in Frankfurt noch mache. Außerhalb von Frankfurt zu planen ist momentan auch echt schwierig, Corona-bedingt. Ich möchte viele neue Sachen machen, auch im Bereich Augmented Reality, das habe ich jetzt auch schon ein paar gemacht, also dass meine Bilder durchs Handy anfangen sich zu bewegen und so.
Geil.
Also ein bisschen Crossover-Sachen zwischen digital und analog. Das will ich noch weiter ausarbeiten. Und ja, ich versuche immer mir neue Sachen einfallen zu lassen und auch Superlativen oder irgendwelche crazy Sachen. Ja, mal gucken. Also, das ist halt bei mir so ein Mix zwischen Working Life und Artist Life, so. Ja, je nachdem, was ich so jedes Jahr schaffe an coolen Projekten, so zwischen den Jobs noch zu machen.
Nice, dann lassen wir uns überraschen. Ich sage schon mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr interessantes Gespräch. Falls du noch jemanden grüßen willst, letzte Worte. There you go.
Oh, fällt mir gerade gar nichts ein, was ich noch sagen soll.
Dann ciao.
Jo.
Mach's gut,
Jo,
Dankeschön.
bis dann.
Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbst verfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com/podcastbrudi oder über podcastbrudi@gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me/joscha069, damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast Brody treu, ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGDL, dein Joscha.
Podcast Brody. Podcast Brody.